Herzlich willkommen bei dem Podcast. Wie heißt der Podcast? Irgendwas und Bücher. Herzlich willkommen beim Podcast Irgendwas und Bücher. Der Podcast für Menschen, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Heute reden wir über das Kapitel 2, das Gesetz der Wenigen, Vermittler, Kenner und Verkäufer, aus dem Buch Tipping Point von Malcolm Gladwell. Wie ist es denn dir gegangen bei dem Kapitel? Ich meine, wir haben drei Konzepte, wir haben Vermittler, Kenner und Verkäufer gehabt. Welches war denn für dich das überraschendste Konzept? Und vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal zusammenfassen.
Am meisten überrascht hat mir tatsächlich das Verkäuferkonzept. Weil am Anfang du oder mir so das Gefühl aufgekommen ist, okay, der Typen, der beschreibt, sind sehr spezielle Typen, die sehr altruistisch agieren, oder?
Mhm.
Und das steht in meinem Kopf, in meiner Wahrnehmung oft zu diesem der Verkäufer-Typ, so, wo ganz viele Leute sagen, ich bin halt nicht der Verkäufer-Typ.
Mhm.
Und dann bringt er als drittes Konzept den Verkäufer. Und dann haben wir gedacht, boah, ja, eigentlich, ja, tach.
Wenn du sagst, überrascht hat und du hast davor gesagt, altruistisch, altruistische Motivation. Ganz kurz, wie würdest du das Prinzip vom Verkäufer kurz beschreiben, beziehungsweise was ist da dieses Altruistische in deinen Augen?
Na eben, in der allgemeinen Wahrnehmung, oder in der allgemeinen kann ich gar nicht sagen, in meiner Wahrnehmung ist dieses Verkäufer-Ding ja eben nicht altruistisch,
mhm.
oder? Also deswegen hat es mich so überrascht. Aber im Speziellen, in dem Fall war es ja so, das Beispiel, das er bringt, ist ein Typ, der selber schon Millionen scheffelt und total finanziell unabhängig ist. Und er sagt, hey, ich bin trotzdem noch da und ich will trotzdem meiner zweiten Familie, wie er sie nennt, das leisten und das liefern, was ich glaube, das für sie wichtig und gut ist.
Mhm.
Und er verkauft ihnen nicht, und das ist ja alles das Ding, er verkauft ihnen nicht alles und jeden und jeden Blödsinn nur, damit es verkauft ist, sondern er ist ja auch der Meinung und der Überzeugung, er verkauft etwas, das einen Wert hat für den anderen und er schafft einen Mehrwert für den anderen. Und das ist schon wieder eigentlich nicht mehr dieses klassische Verkäuferbild,
voll,
was ich im Kopf habe.
Mhm. Ja, das Verkäuferbild hat...
Ist ja eher negativ.
Ist eher negativ behaftet, ja. Beziehungsweise es wirkt oft, das Verkaufen hat als Motivation nicht den Hintergrund, einen Mehrwert zu stiften, sondern des Verkaufens wegen.
Ja, genau.
Und ja, voll, das ist extrem überraschend gewesen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ganz dazu passt, aber was ich dann wieder an seinen Beispielen interessant gefunden habe, und das war ja auch dieses, gehört ja auch zu diesem Verkäufer-Ding und zu dieser ansteckenden Emotion, dieser Kopfhörertest, dieses Experiment.
Mhm.
Magst du das kurz erzählen, das Experiment, was da abgegangen ist? Oder soll ich zusammenfassen?
Ja, also da war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und gern ausbessern, da war ja eine Gruppe von Studenten, denen man Kopfhörer aufgesetzt hat und man hat ihnen ganz klar die Anweisung gegeben, es ist ein Testen der Kopfhörer, man soll feststellen, wie gut sind die technisch. Ein gewisser Teil der Gruppe hat dabei genickt, hat an einer gewissen Stelle genickt, eine andere Gruppe hat den Kopf geschüttelt und die dritte Gruppe hat eigentlich gar nichts dabei machen müssen. Und die Stelle, bei der die Interaktion fällig war, war die Stelle, an der es darum gegangen ist, dass die Studiengebühren erhöht werden sollen. Das waren alle Studenten, die dort an dem Test teilgenommen haben. Und am Schluss hat man Feedback zu den Kopfhörern in einem Fragebogen gegeben. Und die letzte Frage war, wie hoch sollten denn die Studiengebühren laut der eigenen Wahrnehmung sein? Die Gruppe, die genickt hat, hat deutlich höhere Gebühren angegeben als die Gruppe, die den Kopf geschüttelt hat. Die hat sich eher dagegen sogar negativ ausgesprochen, hat gesagt, das soll auf keinen Fall erhöht werden. Und die Testgruppe, was war bei der?
Der hat gesagt, es passt eigentlich so, wie es ist.
Es passt so, wie es ist. Mhm. Ja, genau.
Das ist einfach so interessant, dass die Kopfbewegung allein so viel ausmacht.
Ja, total.
Und was er dann für die Werbung damit auserzieht, finde ich einfach faszinierend. Mhm. Wenn du in einem Werbevideo einen Ball hast, der auf und ab springt und damit den Menschen, der das anschaut, physiologisch dazu zwingst, den Kopf zum Nicken zu bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch deine Botschaft wahrnimmt, viel höher, als wenn der Ball nicht auf und ab springt. Einfach nur durch das, dass du den Kopf auf und ab bewegst. Das ist irre.
Das ist irre,
und, ja. Und natürlich wird es niemand jemals bewusst zugeben, ja, ich habe jetzt der Botschaft gefolgt, dieses Produkt gekauft, warum auch immer, weil ich da bei der Werbung mit dem Kopf genickt habe. Sondern man schiebt dann immer einen logischen Grund davor, so, ja, mir hat das Produkt halt überzeugt. Aber wie, also er belegt es auch mit einer Studie, die zweimal durchgeführt worden ist, bei der Wahl von beim Reagan damals und so, wie viel Einfluss allein das Nicken hat, ist einfach unglaublich.
Ja, das ist unglaublich, ja. Wobei da an dem Punkt für mich, da war wieder so ein bisschen die Rückkehr zu diesem klassischen Verkäuferbild, oder? Ja, also das hat ja, so, es ist ja eigentlich was Psychologisches, das da dahinter steckt. Und dadurch ja eigentlich eine gewisse Form von etwas Physiologischem.
Ja.
Und das existiert einfach durch unsere Kultur, oder?
Ja.
Dass wir eben, wenn wir Ja sagen, nicken. Und da hat es mir trotzdem, da haben wir so gedacht, ja, das ist wieder so ein bisschen diese verschriene Werbepsychologie, mit irgendwelchen Tricks Menschen dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die sie gar nicht bringen.
Ja.
Und das ist eine super Überleitung, oder das ist ein super Punkt. Ganz am Anfang vom Kapitel erwähnt, der Autor sagt, Menschen sind so umgeben von Kommunikation die ganze Zeit, dass eigentlich diese Face-to-Face-Kommunikation, also wirklich das Gespräch, dass das dann die einzige wirkliche Werbekommunikation ist, die wir wirklich nur wahrnehmen.
Mhm.
Also sprich, ich glaube, er sagt sogar sowas, wie dass die Mundpropaganda eigentlich immer die wichtigste Form der menschlichen Kommunikation ist. Vor allem, um solche Mund-zu-Mund-Epidemien auslösen zu können. Das war genau an dem Beispiel, wo es darum gegangen ist, naja, mit diesem leichten Ball bringe ich die Menschen zum Nicken und dann kaufen sie ein Produkt. Und dann gedacht, Gott sei Dank gibt es nur diese Mund-zu-Mund-Propaganda und Gott sei Dank ist es die wichtigste menschliche Kommunikation. Ist das etwas, was du auch unterschreiben würdest? Also in meiner Wahrnehmung ist es definitiv so.
Wichtigste Kommunikation. Auf jeden Fall. Also in meiner Selbstständigkeit ist es nach wie vor mit Abstand, die meisten Jobs kämen durch persönliche Empfehlung von Kunden, die schon einmal was von uns gekriegt haben und dann das ihren Bekannten und Arbeitskollegen und so empfehlen. Oder von Menschen, die mich kennen, die ich kennengelernt habe bei einem Netzwerktreffen oder wo auch immer. Ich sage mal, bei mir persönlich und jetzt bei mir in der Branche, glaube ich auch, meine Jobs sind zu 95%. Also sicher 90-95% nur durch Mundpropaganda und Empfehlungen. Also ich hoffe auch, dass das das Stärkste ist, weil es ist ja halt da, wo wir die meiste Energie einstecken. Also es ist halt so, vor allem ist es seines auch qualitative Empfehlungen dann. Und da sind wir ja dann beim zweiten Konzept, der Kenner. Da geht es ja genau um das. Oder? Also der Kenner ist jemand, der so tief in der Materie drinnen ist, der ist der absolute Experte für etwas. Und er bringt jetzt das Beispiel von einem Preiskenner, also der weiß, wie viel kostet was. Und der ist so tief in der Materie und beschäftigt sich so viel damit. Dann kann man zum Beispiel mit dem Trick, dass man bei einem Preis von einem Produkt einfach Sonderpreis oder Sale dazu schreibt, ohne dass der Preis reduziert wird, mit dem Trick kann man einen Kenner nicht überzeugen. Und weil der weiß, was hat das Produkt vorher gekostet oder wie ist die Preisentwicklung von dem Produkt. Und wenn dir ein Kenner etwas empfiehlt, dann ist das ein ganzer starker Wert, wenn du weißt, hey, mein Freund, der XY, der ist ein Kenner in der und der Sache. Und wenn der zu mir sagt, geh und kauf dort dieses Produkt zu dem Preis, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach unglaublich hoch, dass ich einfach exakt das mache, was er mir da empfiehlt. Oder das ist so das Prinzip vom Kenner.
Voll. Der Verkäufer schafft diesen Start oder unterstützt die Mund-zu-Mund-Epidemie, die positive, dadurch, dass er diese besondere Art hat oder das Talent hat, zu verkaufen oder was weiterzugeben. Der Kenner wird ja im Buch als Informationsmakler beschrieben, also als jemand, dem es so wichtig ist, gute Empfehlungen zu geben und dem es so wichtig ist, sage ich mal, jemanden anderen einen Mehrwert zu stiften. Der macht das, der findet seine Motivation ja auch eher darin zu sagen, ich möchte meinen Freunden oder Bekannten die besten Restaurants oder die besten Preise oder was auch immer empfehlen. Und der Kenner macht das dann ja auf diese Art. Wo siedelst du die an? Ich meine, davor nur ganz kurz, vielleicht das dritte Konzept, der Vermittler, ganz kurz. Der Vermittler ist ein Mensch, der jeden kennt. Also Vermittler sind besondere Personentypen, Menschen, die, sagen wir mal, für jeden jemanden kennen, in unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Sphären unterwegs sind, die nicht nur diese intensiven Freundschaften schätzen, sondern auch die kurzen Begegnungen im Leben schätzen. Also drei sehr unterschiedliche Konzepte.
Ja.
Im Buch für mich schon herausgekommen, sage ich jetzt einmal, dass es auch so eine Grauzone dazwischen gibt. Also man kann ruhig aus mehreren Typen bestellen.
Ja, das ist bestellen. Ja wie bei allem im Leben, oder? Also es ist ja selten, dass jemand zu 100% einem Typ entspricht.
Mhm.
Wobei er jetzt natürlich schon auch natürlich sehr extreme Beispiele für einen Typen ausgesucht hat, was ja auch Sinn macht.
Voll.
Also deswegen, dass du den ersten Typen jetzt noch ansprichst, da habe ich nämlich gleich eine Frage dazu. So ein freies Zitat. Er sagt, Freunde pflegen wir, aber bei Bekannten halten wir Abstand, weil wir wollen nicht verpflichtet sein, dass man mit denen essen gehen muss, weil man ihnen einmal zum Geburtstag gratuliert hat oder dass man sie besuchen muss, wenn sie krank sind. Kennst du das? Also hast du Begegnungen und quasi Freunde versus Bekannte, wo du denkst, ja, das ist ein Bekannter und ich mag ihn auch gern, ist ein sympathischer Mensch und alles in Ordnung, aber ich muss jetzt mit dem auch nicht unbedingt essen gehen oder so. Und Anschlussfrage, ist das gemein?
Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass jeder in seinem Freundeskreis oder in seinem Bekanntenkreis so eine Person hat, mit der macht man aus oder trifft man sich und dann kommt ganz kurz davor nochmal so dieses SMS so, hey, ich habe jetzt übrigens gerade noch den getroffen und stört es die, wenn die Person noch mitkommt und dann gibt es ja zwei Reaktionen, so, ja, umso mehr, umso besser, ist ja ganz, ganz cool, trifft man jemanden neuen und der andere Teil der Menschheit sagt, kenne ich nicht, interessiert mich nicht oder ja, kenne ich flüchtig, was brauche ich die Person dabei? Ich kenne definitiv dieses Gefühl zu sagen, flüchtige Bekanntschaften zu pflegen, tue ich mir extrem schwer.
Ja.
Bin doch ein Mensch, der das sehr schätzt, einen ausgewählten Freundeskreis zu haben und Menschen zu haben, mit denen man gern und intensiv Zeit verbringt. Diese oberflächlichen, ohne das als negatives Wort zu meinen, diese oberflächlichen Bekanntschaften sind manchmal zeitfressend und fühlen sich dann zum gewissen Grad überflüssig an, weil ähnlich wie der Verkäufer so eine gewisse Negativität behaftet hat am Begriff Verkäufer, ist für mich die Rolle als Vermittler schon zum gewissen Grad auch negativ behaftet.
Ja.
Weil Vermittler können an Menschen schnell den Eindruck geben, dass es oberflächlich ist, dass es der reine Vorteil ist, eine Person zu kennen, dass das die Motivation ist, so viele Menschen zu kennen und gleichzeitig Vermittler können oft das Gefühl geben, dass es so ein reines Name-Dropping ist. Mhm. Weil ich habe übrigens letzte Woche mit der und da und dem geredet und kenne ich. Das hat oft so ein bisschen einen Beigeschmack.
Aber ich glaube ja, dass ein guter Vermittler das ja eben nicht hat. Also ich glaube, auch das Beispiel, was er bringt, von diesem Horko, keine Ahnung, der scheint ja ein guter Vermittler zu sein. Also der hat ja irgendwie 1600 Kontakte in seiner Datenbank und der schreibt auch allen dann immer eine Geburtstagskarte und der freut sich auch ernsthaft, wenn er sie dann trifft. Mhm. Für den ist es aber auch okay, wenn man sich dann einmal trifft und dann wieder ein Jahr nicht sieht. Mhm. Aber ja, ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ich bin auch so der Mensch, ich kenne inzwischen viele Menschen, aber ich bin selber auch nicht derjenige, der sich ständig bei jedem meldet und sagt, hey, alles klar bei dir und so. Mhm. Ich habe dann aber oft auch schlechtes Gewissen, weil auch bei meinen Freunden ich nicht immer der Initiator bin, sondern bei mir ist es oft so, ich lebe halt dahin und ich habe halt meinen Job und so und man hat immer so seinen, sagen wir mal, seinen super engen Freundeskreis, mit dem man öfters was macht. Mhm. Aber sobald du aus diesem Freundeskreis, der aus 3-4 Menschen besteht, austretest, seien sie immer noch alles enge Freunde, aber die siehst du halt nicht jede Woche oder so. Mhm. Und ich bin dann jemand, der hat dann immer so gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich mich halt nicht melde bei anderen Menschen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sie mich nicht interessieren oder so. So. Deswegen kenne ich das. Und deswegen, ja, ich behaupte mal, es ist nicht gemein, es ist halt einfach so.
Ich glaube, ein guter Vermittler ist ein Kenner, ist ein versteckter Kenner.
Ja.
Nur wie der... Das Beispiel von vorher, der eine Kenner kennt die besten Preise oder die besten Restaurants und ein guter Vermittler ist ein Kenner von Menschen.
Ja, das ist ein guter. Ja, das finde ich gut.
In dem Buch ist ja ein Experiment erwähnt, wo, glaube ich, 60% von den Empfehlungen sind diese losen Bekanntschaften.
Ja.
Und da war mein Beispiel dafür, also ich habe selber Stellen besetzt und es ist mir extrem schwer gefallen, jemanden zu empfehlen, den ich richtig, richtig gut kenne. Mhm. Weil wenn man es auch richtig, richtig gut kennt, dann entweder, ja, also empfehlen definitiv, aber zu sagen, okay, die Person soll jetzt wo arbeiten und dann bin ich für das verantwortlich, dass sie wo arbeitet, da muss ich mir schon sehr sicher sein. Und dann habe ich aber wieder zurückgeschaut, dass es oft so war, hey, ich habe ja gehört, der macht jetzt auch das und das. Dann könnte man mal fragen, ob er da nicht Zeit hat. Oder hey, ich habe gehört, D&D sucht einen neuen Job. Ja, das könnte man eigentlich auch mal ein Gespräch führen und so. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja gut, bei losen Bekanntschaften ist die öffentliche Wahrnehmung, also wie gut jemand ist oder wie viel Erfolg er hat oder wie gut sein Background ist, ist schon oft tendenziell einfach diese klassische Social-Media-Wahrnehmung, oder? Also, wenn man sich jetzt Instagram anschaut, das sind 99% deines Lebens sind weg und es kommt der beste 1% deines Lebens und der wird auf deine Timeline gepackt, oder? Und beruflich gesehen, auf LinkedIn beispielsweise, packst du aus deinem Lebenslauf die 99% nicht rein, bei denen du sagst, die waren vielleicht nicht so optimal, aber diese 5 Projekte aus deinem Leben, wo du mega erfolgreich warst, die stehen ganz, ganz oben.
Ja.
Und die werden am besten dargestellt, oder? Und bei losen Bekanntschaften, glaube ich, die du über Netzwerke kennst oder über LinkedIn kennst oder vielleicht ein, zweimal getroffen hast und in einem anderen Kontext kennengelernt hast, tendierst du viel eher dazu, das gute 1% als die Realität wahrzunehmen, wie es vielleicht bei deinen eigenen Freunden ist, wo du denkst, ja, die Person ist jetzt voll drauf, die kann das voll gut, aber ich weiß, da und da und da, ob das dann funktioniert, ob da die Zusammenarbeit geht, die Informationen hast du bei anderen Menschen gar nicht. Also diese lose Bekanntschaft kann ich mir definitiv vorstellen, dass sie bei Jobempfehlungen und in der Vermittlung definitiv viel besser funktioniert als die intensiven Freundschaften.
Ja, auf jeden Fall.
Also das... Zuerst habe ich mir gedacht, naja, machen wir es so, dass du sagst, was bin ich und ich sage, was bist du.
Aber jetzt will ich wissen, was du sagst, was ich bin.
Ja, da bin ich dann so, ja. Aber dann haben wir darüber nachgedacht und gedacht, ich weiß eigentlich, was ich bin. Was bist du? Schwierig. Schwierig einzuschätzen.
Du bist schwierig.
Der Podcast wird hier beendet. Ganz interessant, weil es kommt definitiv auf die Sache drauf an, in meiner Wahrnehmung. Also ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich sage, der Christian ist definitiv das oder das oder das. Ich würde sagen, du bist ein absoluter Kenner, wenn es um deine Jobsphäre geht. Also wenn ich sage, wow, ja, ich brauche da einen Tipp, wie könnte man das oder das machen und was sollte man sich da dazu anschauen, hast du überall kurz Material oder YouTube-Video oder irgendwas, irgendeine Information parat. Und wenn du die Informationen nicht parat hast, dann kommt für mich wieder so ein bisschen dieses Vermittler-Thema rein, wo du dann sagst, ja, okay, aber dafür kann ich dann und dann oder da kann man sich das ausleihen oder da. Deswegen ich würde jetzt schon so als allermeisten oder an erster Stelle als Kenner einschätzen, war so meine Wahrnehmung, mit ein bisschen mehr Tendenz zum Vermittler als zum Verkäufer. Wobei die Definition von Verkäufer eben so schwierig ist. Ja. Weil wenn ich es in der klassischen Definition sehe, dann denke ich mir, nein, du bist definitiv kein Verkäufer, weil du würdest nie jemandem irgendwas andrehen. Aber jemandem die bestmögliche Lösung bringen und du verkaufst im Endeffekt ja also deine Dienstleistung, da versuchst du ja das Beste zu finden und nicht nur irgendwas zu verkaufen, was ja dann schon wieder zu diesem altruistischen Verkäufertum passt. Deswegen ist es so schwierig. Aber wenn ihr Ranking erstellen würdet, würde ich sagen Kenner, Vermittler, Verkäufer.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Es ist mir, ich habe mir das auch überlegt während dem Lesen, ob ich mich in irgendetwas wiedererkenne. Und ich glaube ganz allgemein bin ich wenig von alle drei Sachen. Weil es sind ja auch sehr spezifische, seltene Menschen, wie er sie nennt. Ich bin wahrscheinlich, also in meiner Wahrnehmung bin ich in keinem dieser drei Sachen klar, so eindeutig oben drin. Aber ich schneide in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich auch am ehesten den Kenner an.
Mhm.
Du hast gesagt, du warst ganz klar, was du bist. Was bist du?
Das hätte ich jetzt gesagt. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich sage, war mich selber ziehe ich definitiv irgendwie als Kenner. Damit will ich nicht ausdrücken, dass ich irgendwas extrem gut kann oder irgendwas ein Experte bin, sondern vielmehr so, dass ich das total gern mache, wenn mir jemand ein Problem bringt, mir zu überlegen, okay, was für Werkzeuge in meiner Werkzeugkiste habe ich in den letzten Jahren angesammelt und welches könnte der Person helfen. Und für mich ist da die Motivation immer so, weil ja, ich will der Person helfen, eine super gute Endlösung zu machen und ein gutes Projekt auf die Welt zu bringen, ganz egal, ob das im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext ist. Was ist der aktuelle Stand bei dir? Gibt es irgendwas aus dem Kapitel, was dich noch extrem fasziniert hat oder wo du sagst, eine Geschichte, die dir gut hängen geblieben ist? Irgendwas, was du vielleicht danach jemandem, der das Buch nicht oder noch nicht gelesen hat, erzählen würdest und sagen würdest, das habe ich aus dem Buch mitgenommen schon?
Es gibt zwei Sachen, die ich noch mitgenommen habe. Mhm. Das erste ist dieses, das kommt aus dem Vermittler heraus, dieses, wobei es hängt eigentlich zusammen, dieses mein Freundeskreis-Ding. So. Es gibt dieses Gedankenexperiment, wenn du da 40 deiner Freunde aufschreibst in der Liste, dann lassen sie sich vermutlich auf ein, zwei wenige Vermittler zurückführen, die an der Spitze der Pyramide stehen. Und das ist in Wirklichkeit kein Freundeskreis, sondern mehr so eine Freundespyramide, weil halt es gibt eine Person und die bringt ganz viele Menschen zusammen, weil sie so ein Vermittler ist. Und ich habe da zum Beispiel in einem meiner Freundeskreise eine Person, wo ich ganz klar weiß, durch die Person habe ich den kennengelernt und durch den habe ich dann alle anderen kennengelernt. Und da gibt's so eine Freundespyramide, wie er es nennt, die riesig ist und die an einer Person hängt. Und das finde ich ganz interessant, das habe ich heute auch schon erzählt. Dein Freundeskreis ist eigentlich gar nicht dein Freundeskreis. Es ist eigentlich eine Freundespyramide und es ist nicht einmal deine Freundespyramide, sondern die Freundespyramide von jemand anderen, in der du mitmachen darfst.
Ja.
Wobei ich schon glaube, dass sich das dann auch alles ein bisschen verschiebt, natürlich so. Aber, und es geht ja auch nicht um in der Pyramide nach einer Wertigkeit,
ja, genau.
Sondern
ja.
Es geht ja einfach nur darum, wie hast du Menschen kennengelernt.
Ja.
Das ist ja was Positives.
Voll.
Ja. Und das habe ich so interessant gefunden und das ist das eine Ding. Und das andere, was daraus rührt, ist dieses 6 Grade von Kevin Bacon.
Ja. Einfach, ja.
Wie schnell man Menschen in Verbindung bringen kann.
Mhm.
Und es gibt irgendwie so nach 2 oder 3 Filmen kann man fast alle Schauspieler mit Kevin Bacon in Verbindung bringen. Und es ist einfach lustig. Dieses 6 Grade von Kevin Bacon ist, glaube ich, eine Überschrift, die man ganz gut googeln kann.
Mhm.
Wenn es jemanden interessiert.
Mhm.
Das habe ich extrem interessant und lustig gefunden.
Ja, wie jetzt wollte ich gerade sagen, wie klein die Welt doch ist.
Ja, das ist genau.
Und es ist ja genau das Konzept, was er im Buch erwähnt, oder er sagt eben, dieser Satz, wie klein die Welt doch ist, der wird so oft hergenommen. In der Wahrheit ist es eben das Konzept von dieser Pyramide, dass Menschen untereinander enger vernetzt sind. Und was eben da ganz spannend war, war dann auch die, dass er wirkliche Freundschaft, wir alle sagen immer, ja, ich bin mit einer Person befreundet, weil sie die gleichen Werte hat oder weil sie die gleichen Sachen mag. Ein Großteil ist einfach die Nähe, dass man nah aneinander wohnt oder dass man eben Dinge zusammen macht, die man gern zusammen macht. Ja, mega, zwar mega interessante Konzepte oder auch großes, sehr interessantes Konzept. Hast du dann tatsächlich deinen Freundeskreis in einer Pyramide gemacht?
Ja, tatsächlich habe ich 40 Freunde in der Liste geschrieben.
Und?
Es gibt jetzt da so ein paar verschiedene Strukturen, die sich da ergeben haben. Zum einen habe ich meinen, ich nenne es jetzt mal beruflichen Freundeskreis, wo ich ganz viele Menschen in der gemeinsamen Ausbildung kennengelernt habe. Und da ist jetzt die Pyramidenspitze eher des Ausbildungsinstituts. Das kann man jetzt tatsächlich nicht so vergleichen. Aber dass sich daraus Freunde ergeben haben, ist einfach ein glücklicher Zufall. Aber es gibt in meinen, ich sage mal, älteren Freundeskreisen tatsächlich so ein, zwei Pyramidenspitzen, die sich sehr klar ganz einfach definieren lassen.
Was mir aufgefallen ist, es gibt halt, so wie es bei jeder Beziehung, oder? Da gibt es immer aber so eine Person, die, sagen wir mal, für das Ausmachen zuständig ist und die andere Person erscheint.
Partner.
Genau, ein Partner, der kümmert sich um alles, der schreibt und haltet den Freundeskreis am Laufen und dann
ist dann einfach dabei.
Und das, persönlich finde ich das auch ganz spannend, weil das gibt es in unserem Freundeskreis Omas.
Ja, ich glaube, das kennt jeder.
Und das ist diese simple Frage so, wir sollten mit denen nur ausmachen. Wen rufen wir denn an? Die Frage wird gar nicht gestellt. Es ist ganz klar, wen man anruft. Ja. Und so habe ich ein paar schon Sachen wiedererkannt auch von einem Vermittler. Wenn es nur der Vermittler der Beziehung ist, aber so haltet man Kontakt so in einer Beziehung. Ja. Genau.
Ja, interessantes Kapitel. Also
spannend.
Gibt viele Beispiele, viele Gedanken, Experimente zum Entdecken. Habe ich tatsächlich. Mir hat das Kapitel deutlich besser gefallen, als wie ich die Einleitung vermuten hat lassen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, definitiv. Es sind jetzt vor allem so diese Personentypen, die man so ein bisschen im Alltag wiedererkennen kann. Oder wo man sich selber vielleicht auch ein bisschen wieder drauf fokussieren kann und sagen kann, okay, lass mich vielleicht heute ein bisschen mehr Verkäufer oder Kenner sein oder Vermittler sein. Richtig spannend wird es in meinen Augen jetzt mit dem nächsten Kapitel, das schon so ein bisschen angeklungen ist mit diesem Verankerungsfaktor. Also wie werden diese Botschaften wirklich verpackt, damit sie eben hängen bleiben. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an.